Am Karfreitag feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir singen aus dem Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden« die angezeigten Strophen. Wir sprechen miteinander im Wechsel Worte aus dem Hymnus, aus dem Kolosserbrief, im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften.
Oder Mächte oder Gewalten,
Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Amen. Kein Schmerz ist in uns, ist in der Welt, den du nicht kennst, Gott. Du hast die tiefsten Dunkelheiten der Welt berührt. Wir trauern mit dir um alles, was in den Tod gerissen wird. Gib uns nicht her. Kein Ort ist in den Himmeln, an dem du nicht bist, Gott. Du erfüllst Himmel und Erde. Gib uns nicht verloren. Keine Sorge ist zu gering, kein Leid zu groß, dass wir es dir nicht sagen könnten. Gib uns nicht auf. Du bist gegenwärtig, auch in Leiden und Angst und Einsamkeit. Du achtest, was schwach und verzagt und gering ist in den Augen der Menschen. Gib uns nicht preis. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt, und bitten um den Frieden des Herzens, miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Sprechen miteinander das Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort aus wird er kommen, zu richten
Die Schriftlesung steht bei Markus im Kapitel 15, die Verse 20 bis 32. Nachdem sie ihn so verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Und sie führten Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Da kam ein Mann vorbei. Es war Simon von Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Sie wollten ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe versetzt war, aber er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten aus, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Auf einem Schild stand der Grund für seine Verurteilung: der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn nur 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich selbst, steig vom Kreuz herunter. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, glauben wir an ihn. Auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspotteten ihn. Amen.
Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen: Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte: Lasst mich nur machen. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er: Dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Es waren auch Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses und Salome. Schon als Jesus in Galiläa war, waren sie ihm gefolgt und hatten ihn unterstützt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gezogen waren. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Thank you.
Die Botschaft von Karfreitag ist: Gott gibt uns nicht auf. Ich lese als Predigttext den Hymnus aus dem Kolosserbrief in einer anderen Übersetzung. Er hat uns vor der Macht der Dunkelheit gerettet und uns der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Schuld. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene noch vor aller Schöpfung. Denn durch seine Gegenwart wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten. Alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und durch seine Gegenwart hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde und damit in jeder Hinsicht der Erste ist. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Jedes Jahr die gleiche Geschichte. Es gilt für die Weihnachtserzählung, es gilt für die Passionserzählung. Jedes Jahr die gleiche Geschichte. Aber nicht nur, weil wir jedes Jahr die Erinnerung an den Kreuzestod Jesu begehen in unseren Gottesdiensten, sondern Gott sei's geklagt, weil sich die Jahre in einem nicht verändern. Jedes Jahr haben wir wieder Geschichten von Leid, Gewalt und Tod zu erzählen. In ihnen spiegelt sich die Leidensgeschichte Jesu. Die Schreckensmeldungen von Kriegen, Terroranschlägen, Gewalttaten und Zerstörungen ändern sich nur im Detail. Ist dieses jedes Jahr die gleiche Geschichte das Dokument des Scheiterns Gottes? Diese immer gleiche Geschichte vom stellvertretenden Tod des einen, dessen Tod der Gewalterfahrung der anderen doch ein endgültiges Ende setzen will. Und es gelingt nicht. An diesem Tag, am Karfreitag, rücken die Erfahrungen von damals und die Erfahrungen von heute ganz nah zusammen. Die Hoffnung auf Gottes verändernde Macht verhüllt sich. Wir müssen miterleben, auch heute, wie er sich unter Menschengewalt beugt und stirbt, in den vielen, denen solches widerfährt. Und miterleben, dass die Hoffnung bangend und nach Antworten suchend auf ihre Auferweckung wartet, damals wie heute. Gott scheitert am Kreuz wie ein Mensch, macht sich uns gleich, wird einer von uns vielen, einer von vielen, die an Menschen Gewalt und Verachtung zerbrechen. Wir kennen das Ende der Erzählung. Wir wissen, sie bleibt nicht bei diesem Entsetzen stehen. Die Hoffnung wird auferweckt. Auch die, die in der Bibel davon berichten, kommen von diesem Wissen her. Nicht weniger eindrücklich und erschütternd darum erzählen sie, aber mit Andeutungen, wie sie es verstehen und begreifen, was in Jesus und in vielen Leidensgeschichten uns begegnet. Seht, welch ein Mensch! Als Mensch steht Jesus da, mit zwei Insignien, die widersprüchlicher nicht sein könnten: Dornenkrone und Purpurmantel, Zeichen der Herrscherwürde und ihre Umkehrung. Jesus trägt sie beide am Leib. Für den römischen Statthalter Pontius Pilatus waren dies politische Symbole. Denn von dem Wanderprediger Jesus ging eine Gefahr aus für die herrschenden Mächte und Strukturen. Diese Bedrohung sahen auch die Vertreter der jüdischen Obrigkeit. Der Grad der Befriedung der römischen Herrscher war schmal und leicht zu überschreiten, vor allem durch religiöse und soziale Aufrührer. Als solcher galt Jesus zu Recht. Aber ihnen ging es noch um mehr. Ihnen ging es auch darum, dass hier einer göttliche Kraft beanspruchte und den Titel Sohn Gottes nicht wehrte und Anhänger um sich scharte. In ihren Augen war das Bekenntnis zu dem einen Gott, dem höchsten Gebot, gefährdet. Seht, welch ein Mensch! Nichts Göttliches hat er mehr an sich. Er ist ausgeliefert. Wir haben es im Bericht des Markus-Evangeliums gehört. Er ist nicht mehr als ein Mensch, der sich unter Menschengewalt beugen muss. In diesem Jesus entkleidet sich Gott seiner Gottheit, macht sich uns gleich, wird einer unter uns vielen. Wer ist es, der Jesus überantwortet hat? Die Römer? Die jüdische Obrigkeit? Judas? Alle nehmen sie die Rolle ein, die ihnen zukommt in diesem Drama, das unweigerlich und notwendig auf den Tod Jesu am Kreuz zuläuft. Was ist gewonnen, wenn man weiß, dass die Schuld am Todesurteil Jesu auf der historischen Ebene die römischen Entscheidungsträger und der Hohe Rat und ein Mann namens Judas tragen? Nichts ist gewonnen. Denn hier geht es um mehr als um das Machtgehabe eines römischen Prokurators in einer lächerlich kleinen Provinz am Rande des römischen Weltreichs. Pilatus und die führenden Köpfe des Hohen Rates, sie werfen nur die Brocken der Macht, über die sie verfügen, ins Spiel. Sie demütigen sich gegenseitig und halten sich gegenseitig im Glauben, das bewirkt zu haben, was sie durchsetzen wollen. Pilatus nutzt die Gelegenheit, den Hohen Rat lächerlich zu machen und die Macht der Besatzer zu demonstrieren. Der Hohe Rat nutzt Pilatus, um seine Treue zum Gott der Väter vor aller Augen zu beweisen. Was Pilatus und der Hohe Rat treiben, ist ein Spiel der Macht unter scheinbar Mächtigen. Doch Gott selbst lässt es ja so weit kommen. Gott gibt sich hin in den Tod der Gottverlassenheit, damit wir nicht bodenlos in sie fallen müssen, sondern auch dann, wenn wir sie erfahren, von Gott gehalten sind. Denn Gott ist auch da, in der Gottverlassenheit. Und das macht den Gedanken an Jesu Kreuz anders als das Gedenken an die Kreuzwege der vielen unter uns. Gott selbst erträgt für uns die Gottverlassenheit. Gott verhüllt seine Gottheit in diesem Kreuz, damit wir forthin wissen können, Gott gibt sich stellvertretend hin für uns Menschen. Das Kreuz Jesu steht mitten zwischen den Kreuzen anderer Leidens- und Todeserfahrungen. Als einer, der politisch gefährlich werden konnte, hing Jesus mit anderen Gegnern der Römerherrschaft am Kreuz, so wie andere mit ihm und andere vor ihm und andere nach ihm. Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber aus jener Zeit, erzählt, dass die Straßen nach Jerusalem gepflastert waren mit Kreuzen, an denen Frauen wie Männer hingen, die den Römern gefährlich zu werden drohten. Auch Jesus hing da als einer, der das sensible Gefüge aus religiöser Souveränität und Ordnung gegenüber der Besatzungsmacht ins Wanken brachte und das mitten im Zentrum nicht in einem abgelegenen Wüstenkloster, hing da als einer, der für Unruhe sorgte, denn seine Anhänger behaupteten von ihm, er sei es, der Gottes verändernde Macht durchsetzen würde. Jesu Kreuz mitten zwischen anderen Kreuzen. Kreuze werden aufgestellt aus politischem Kalkül, aus Machtgier, aus Rache, aus Fanatismus, aus Verzweiflung, die in blindwütigen Hass umschlägt. Das Kreuz Jesu steht nicht allein da. In ihm spiegeln sich die Gewalt- und Leidenserfahrungen der Menschheit. Das, was Menschen zu tragen haben in ihrem Leben, verschwindet nicht angesichts dieses Kreuzes, als seien ihre Erfahrungen weniger wert, sondern im Gegenteil. Das, was Menschen zu tragen haben in ihrem Leben, wird sichtbar in diesem Kreuz. Der Aufschrei Jesu in seiner Verlassenheit ist der Aufschrei vieler. Gott verhüllt seine Gottheit in jedem dieser Kreuze. Wo Menschen zu Opfern von Hass und Gewalt werden und Angst, steht Jesu Kreuz. Bei den Gedemütigten und von Gewalt Bedrohten, bei denen, die im Krieg leben müssen, bei denen, die in Terror und ständiger Sorge gehalten sind, bei denen, deren Gesundheit so zerbrechlich ist, dass sie keine Kraft mehr zum Leben haben, bei denen, die auf Rache sinnen und in Angst vor Rache leben, bei denen, die eine Last tragen, unter der sie zu zerbrechen drohen. Was machen wir, die wir die Kreuze der vielen erkennen in diesem Kreuz? Es wird erzählt, wie Jesus die Seinen auch in diesem gottverlassenen Kreuzestod der Verlassenheit nicht gänzlich preisgibt. Er schaut sie an und vertraut sie einander an. Das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. Die, die am Kreuz stehen und aushalten müssen, dass Menschengewalt die Oberhand behält, werden aus ihrer verzweifelten Verlassenheit herausgerissen und aneinandergewiesen. Sorgt dafür, dass ihr euch gegenseitig nicht allein lasst in der Klage, im Widerstand gegen Gewalt und Tod, im Aufstand gegen Menschenverachtung und Gottlosigkeit. Ihr seid nicht verlassen. Verlasst nun einander nicht. Tröstet, heilt, stützt euch, gebt nicht auf. Diese Szene hat der Bildhauer Hans Seifer hier in dieser Skulptur, diesem Kreuzigungsszene festgehalten. Am Kreuz Jesu stehen die Trauernden, Maria, die Mutter Jesu, und Johannes, der Jünger. Am Kreuz Jesu stehen alle, die Trauer tragen. Denn diese Kreuzigungsszene hatte ursprünglich auf dem Friedhof an der Leonhardskirche gestanden. Im Jahr 1502 ist sie entstanden. Seit 500 Jahren nimmt sie den Schmerz, das Unverständnis, das Entsetzen über den Tod auf. Damals stand sie an einem Ort, an dem die Prozessionszüge endeten. Die Trauerzüge vorbeikamen, die Trauernden ihre Gräber besuchten. Sie stand wie auf einem kleinen Hügel mitten auf diesem Friedhof und die Straße lief darauf zu. Das bedeutete, wer diese Kreuzigungsszene erblickte, sah, meine Lieben spiegeln sich in diesem geliebten Jesus, gestorben am Kreuz, auf dass wir nicht alleine wären in Tod und Verlassenheit. Und ich kann mich dazustellen zu diesen, die am Kreuze stehen. Eine dritte Person ist noch zu sehen, vielleicht zuerst kaum zu bemerken. Eine junge Frau, die nach Halt suchend und verzweifelt den Kreuzesstamm umfasst. Sie sucht Nähe, sie bringt ihre Trauer ganz nahe. so wie viele Trauernde nach ihr. Die Figur der Maria Magdalena ist hier vorgestellt. Und diese junge Frau, die dafür Modell gestanden hat, man kennt ihren Namen. Sie heißt Clara, Clara Mager. So weiß man aus den Stuttgarter Chroniken. Sie ist die Nichte des Stifterpaares, das sich in ihr verewigt hat und in der Figur der Maria Magdalena nun ganz nahe bei Jesus weiß. In Jesu Kreuzestod ist Versöhnung, ist Hingabe, ist mit hinuntersteigen in das Tal der Todesschatten, ist ein sich nicht länger verlassen wähnen müssen. Denn er ist der Anfang, der erste der Toten, der neu geboren wurde, damit er in jeder Hinsicht der erste sei. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Gott gibt uns nicht auf. Amen. Ein neueres Passionslied singen wir. Der Text ist von Dietrich Bonhoeffer. Wir sind zum Mahl eingeladen und wir teilen Brot und Wein in Erinnerung an Jesu Leben, Sterben und Auferstehen. Wir beten. Wir bringen dir alle Nöte dieser Welt, Gott, unsere eigenen Bedrängungen und die, von denen wir wissen. Hilf sie uns tragen. Hilf uns zu verändern, was wir können. Und wecke in uns die Hoffnung in Ewigkeit. Amen. Wir erinnern uns an das Mahl, das Jesus mit den Seinen gefeiert hat. Unser Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Amen. Wir bitten im Namen Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir feiern den Frieden des Herzens mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Jede und jeder ist zum Mahl eingeladen. Wer nicht daran teilnehmen möchte, möge in Gedanken mit dabei sein. Wir feiern das Mahl so, dass wir uns zu einem großen Kreis hier um den Altar versammeln. Auf der Seite mit der Kanzel geht nachher in Einzelkelchen der Kelch mit dem Wein, auf der anderen Seite der Kelch mit dem Traubensaft. Kommt, schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Thank you. Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. Lasst uns Gott für seine Gabe danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, sei mein eigener Name. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Du, Lebendiger, bist stärker als der Tod. Wir strecken dir jeden Tod entgegen. Die lähmende Einsamkeit, die zerbrochene Beziehung, die bodenlose Traurigkeit, das geistlose Dahinsiechen, das schreckliche Elend, die schmerzliche Trennung, die Angst vor Gewalt und Terror, das erschütternde Unglück, das Sterben der Lieben, den eigenen Tod. Sieh und höre und gib uns die Kraft des Glaubens, zu hoffen und zu handeln. Amen.
Wir singen den Schlusshymnus Ehre sei dir, Christe. Der Gottesdienst verklingt mit Musik nach dem Segen. In Ihren Liturgieblättern finden Sie alle Hinweise auf die kommenden Ostertage und auch auf die Kollekte dieses Karfreitags. Ihnen allen gute Wege auf Ostern zu. Wir bitten um den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.